So, wir wollen heute weitermachen mit unserem Thema, dem 398. Teil der Serie Wie komme ich in meine Bestimmung? Wer weiß noch, was im Teil 1 dran war? Okay. Jesus, wir wollen dir jetzt einfach danken. Danke, dass Spaß und Freude auch Platz in deinem Reich haben, dass du ein Gott bist, der Humor geschaffen hat, Vater, der mich geschaffen hat. Und wir danken dir, Jesus, dass du auch heute Abend zu uns sprechen möchtest durch dein Wort. Vater, und wir beten, dass du dein Wort Kraft gibst, dass du dein Wort schärfer als ein zweischneidiges Schwert sein lässt. Vater, wir wollen hier nicht nur nett unterhalten werden. Wir beten, dass dein Wort unser Herz verändert, unser Leben verändert. Vater, dass wir es mitnehmen, dass wir es im Alltag umsetzen, dass wir es leben. Herr, nicht zu den Menschen gehören, die hören und draußen vor der Tür schon wieder vergessen haben, was gesprochen wurde. Menschen, die nur darauf aus sind, nett unterhalten zu werden und dann wieder völlig unverändert in den Alltag zu stürzen. In deinem Namen empfangen wir dich jetzt, Heiliger Geist, und beten, dass du uns führst. Amen. Ich möchte heute den vierten und letzten Teil der Serie Erfülle deine Bestimmung zu einem gnädigen Abschluss bringen. Und ich möchte kurz nochmal zusammenfassen, wir haben drei Teile vorher gehabt. Wie komme ich in meine Bestimmung? Und im ersten Teil das ist der Uwe Siegfried, gell? So, ja, ich weiß auch nicht, wer der Herr ist da. Also mir sieht er nicht ähnlich. Ne? So, im ersten Teil dieser Predigtserie haben wir gelernt, dass wir eine Identität haben. Dass wir eine Identität haben. Und die Frage war, was ist deine Identität? Entweder hast du die Identität, die dir Menschen gegeben haben, oder eine Identität, die du dir selber gegeben hast, oder du läufst in der Identität, die der Feind Gottes, der Teufel, dir gegeben hat. Und wir kennen diese verschiedenen Identitäten. Ich bin ein Loser. Ich bin süchtig. Ich bin nur Volksschüler. Ich bin nur Hauptschüler. Ich bin der Schlechteste von allen. Ich bin zu kurz gebaut. Ich bin zu lang. Meine Füße sind zu groß, mein Hintern zu breit. Das ist meine Identität. Und viele Menschen laufen mit falschen Identitäten ihr ganzes Leben lang rum. Die andere Möglichkeit ist, dass du die Identität annimmst, die Gott dir mit der Wiedergeburt gegeben hat. Und das ist die Identität eines Königskindes. Du bist ein Kind des Königs, du bist ein Gewinner und du bist ein Überwinder. Die Entscheidung liegt bei dir. Und deswegen war der Vers, Hauptvers dieser Predigt, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Deiner Wiedergeburt hat dir Gott eine neue Identität gegeben. Und Ziel dieser Predigtreihe ist, in diese Identität und diese Bestimmung hineinzufinden. Im zweiten Teil haben wir erfahren, dass wir eine Bestimmung haben. Auf der Straße des Lebens gibt es eine Bestimmung für dich. Du bist kein Zufall. Deine Existenz ist kein Zufall. Du bist nicht nur einfach in der Welt, weil sich ein Mann und eine Frau sexuell vereinigt haben. Du bist in der Welt, weil Gott dich gewollt hat. Und Gott hat eine Bestimmung, er hat wunderbare Absichten und Pläne für dein Leben. Und es liegt an dir, in diese Absichten hineinzugehen. Wir haben gelernt im Epheserbrief Kapitel 10, dass wir sein Werk sind, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat für dich Werke bereitet, in denen du dich bewegen wirst. Gott hat Karrieren für dich bereitet, in die du hineinfinden sollst. Gott hat wunderbare Pläne für dein Leben geschaffen, in die du hineinfinden sollst. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern nach der Auferstehung, als er sie am See Genezareth traf, kommt her, es ist alles bereitet. Sie mussten nichts tun, es war alles schon bereitet für sie. Und das ist die Einladung, die Gott an dich gibt. Komm her, es ist alles bereitet. Und es liegt an uns, in diese Pläne Gottes hineinzukommen. Gott hat einen vollkommenen Plan für dein Leben. Und er hat bereits Werke für dich bereitet, in denen du wandelst. Und das sind nicht nur nette, freundliche Werke, die alten Oma über die Straße helfen oder irgendwelche karitativen Werke, sondern das gilt für dein ganzes Leben, auch für dein Berufsleben. Denn wir müssen endlich mal aufräumen mit dieser idiotischen Differenzierung geistlich und weltlich. Ob du nun Makler bist, Geschäftsmann bist, Verkäufer bist oder ob du Pastor bist oder irgendwo karitativ arbeitest, wenn du Christ bist, bist du ein Mitarbeiter Gottes und du arbeitest im Reich Gottes. Ja? Und Gott hat, egal wo du bist, für dich Werke bereitet, in die du hineinkommen sollst. Das sind Gelegenheiten, um die du gar nicht kämpfen musst, sondern Gott hat sie für dich bereitet. Du kommst einfach rein. Und das ist herrlich. Gott sagt, ich habe eine Bestimmung für dich. Dein Leben ist kein Zufall. Du bist kein Zufall. Und es gibt einen wunderbaren Plan für dich. Im dritten Teil haben wir gelernt, dass unsere Bestimmung erkämpft werden muss. Die Pläne, die Gott für uns hat, kommen nicht einfach schwupps wie ein Pfund Butter in unseren Schoß. Gott sagte in 5. Mose zu den Israeliten, hört, ihr werdet jetzt den Jordan überqueren und das Land auf der anderen Seite in Besitz nehmen. Ihr werdet Völker von dort vertreiben, die größer und mächtiger sind als ihr. Sie wohnen in gewaltigen Festungen mit himmelhohen Mauern. Unter ihnen ist auch ein mächtiges Volk von hochgewachsenen Menschen, die Anakiter. Und ihr wisst, dass man sagt, die Anakiter sind unbesiegbar. Aber ihr werdet sehen, dass der Herr, euer Gott, vor euch herzieht und wie ein Feuer alles zerstört. So viele jammern, sagen, jetzt kommt der Haken von meiner Berufung. Zuerst sagt Gott, ich krieg's und dann muss ich wieder drum kämpfen. Aber Gott sagt, ihr werdet sehen, dass der Herr, euer Gott, vor euch hergeht. Was Gott erwartet, ist, dass du mit Mut reingehst in deine Berufung, mit Mut reingehst in die Gelegenheiten, die er für dich aufschließt. Warum? Weil er sagt, ich werde vor dir hergehen. Du musst dich nicht fürchten. Aber wir haben gelernt in der letzten Predigt, es ist ein Kampf. Gott hat den Israeliten das Land versprochen, er hat gesagt, ihr werdet es einnehmen, ihr werdet es besiegen. Und trotzdem mussten sie ihre Schilder packen, ihre Schwerter nehmen und mussten losmarschieren. So genauso ist es mit deinem, mein Leben. Wenn du in die Bestimmung hineinkommen möchtest, die Gott dir geben will, dann erfordert das auch für dich Glauben. Das Gute, das Gott dir gibt, fällt dir nicht einfach in den Schoß, während du da sitzt und Kirchenbänke wärmst. Es muss erobert werden. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott, wenn du dich entscheidest zu gehen, er mit dir zieht, er vor dir herzieht, nicht hinter dir her, vor dir herzieht und den Feind für dich erledigt. Die Widerstände für dich erledigt. Das, was sich dir entgegenstellt, beseitigt. Aber es wird erst dann geschehen, wenn du aufstehst und gehst. Es wird nicht Glauben ist nicht sitzen bleiben und warten, bis es mir in den Schoß fällt. Glauben ist nicht sitzen bleiben und warten, bis es ein anderer für mich so weit erledigt, dass ich dann nur noch Hops machen kann und ich bin drinnen. Das funktioniert so nicht. Lies die Bibel, du wirst das nirgendwo entdecken. Glaube bedeutet immer aus dem Boot hinaussteigen. Glaube ist immer Kampf und Selbstüberwindung. Aber es ist Herrliches zu tun. Und noch herrlicher schmecken die Früchte, die dir dann in den Schoß fallen. Heute wollen wir lernen, wie wir zu kämpfen haben, um erfolgreich zu sein. Und wir wollen heute lernen, was sind die Waffen des Erfolges, die uns an den Ort unserer Bestimmung bringen. Im 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4 bis 5 lesen wir Folgendes. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So, das ist jetzt so ein typischer Paulus-Vers. Da liest man das erstmal, ist ganz erschlagen. Und deswegen werden wir diesen Vers jetzt auch mal in Ruhe in seine Einzelteile zerlegen. Paddy, könntest du mir mal aus der Tasche, oberes Fach, mein Laserschwert rausgeben? So, und wir fangen mal an, diesen Vers ein bisschen zu zerlegen, Stück für Stück. Ich habe auch ein Laserschwert und es heißt Karl-Heinz. Okay, so, drück mal auf die Taste. Der erste Absatz, den wir uns anschauen wollen, ist: Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Das heißt, dieser Versteil sagt uns, dass der Kampf nicht gegen einen materiellen Gegner geht. Der geistliche Kampf, der christliche Kampf ist nicht ein Kampf gegen irgendwelche Typen, die man anfassen kann. Es ist nichts zum Anfassen. Es sind keine materiellen Waffen in diesem Kampf. Und wenn ich es mal aufs Christliche projiziere, es sind auch keine Relikte oder Fetische, mit denen wir kämpfen. Da draußen, weiß nicht, wer reinkommt, da kann man sich so Kreuze mitnehmen, Kruzifixe stehen da rum, ne, steht drauf zum Mitnehmen. Und viele meinen, wenn sie so ein Kreuz in der Hand haben, ne, und laufen damit rum, dass sie dann machtvolle Kämpfer sind. Ne? Der Teufel lacht über seinen Schwachsinn. Der Teufel hat keine Angst vor einem Kreuz. Der Teufel hat keine Angst vor Weihwasser oder Silberkugeln oder dem abgefaulten Fußzeh des heiligen St. Ignatius. Ja? Er fürchtet sich vor solchen Sachen nicht. Das sind Ammenmärchen, die der Teufel Menschen eingeimpft hat, damit sie glauben, sie können ihn besiegen damit. Aber damit hast du keinen Sieg. Das ist doch kein Sieg, wenn du nachts in einem Weihwasserbett schläfst. Ne? Ihr kennt ja das mit Knallinger, ne? Heiner Knallinger, Mannheims Komiker Nummer 1. Er ruft immer Leute an und macht die Leute verrückt. Ne? Da hat er bei einem katholischen Pfarrer angerufen und gesagt, seine Schwiegermutter hat ein Wasserbett bekommen und die wollte es unbedingt mit Weihwasser gefüllt haben, weil sie dann besser schlafen könnten. Und ob er nicht vorbeikommen könnte und ihm helfen könnte, das Bett mit Weihwasser zu füllen. So. Okay, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Es sind keine materiellen Waffen. Es ist ein geistlicher Kampf. Machen wir weiter. Nächster Versteil. Sie sind mächtig, im Dienst Gottes Festungen zu zerstören. Was heißt das? Diese Waffen können, wenn sie für Gott eingesetzt werden, Festungen zerstören. Wir haben aber gerade eben gelernt, da die Waffen, mit denen wir kämpfen, nicht materiell sind, sind es demzufolge auch nicht die Festungen. Es handelt sich also nicht um Festungen aus Stein, Eisen, Stahlbeton oder Stahl, sondern es sind immaterielle Festungen. Es sind Festungen rein geistiger Natur. Nächster Vers. Und hier sehen wir, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Hier sehen wir die Beschaffenheit dieser Festungen. Es sind Gedankengebäude. Es sind Lehrmeinungen, die in unseren Köpfen rumspuken. Es sind intellektuelle Erkenntnisse, die sich gegen Gott richten. Machen wir eins weiter. Die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Was heißt das? Diese Gedankengebäude richten sich gegen die Erkenntnis Gottes. Präzise ist hier gemeint, diese Gedankenfestungen verhindern in uns, Gott so zu erkennen, wie er wirklich ist. Und da gibt es Gedankenfestungen, zum Beispiel des Atheismus. Ich glaube, dass es keinen Gott gibt. Warum? Ja, man hat mich das so in der Schule gelehrt. Die ganze Wissenschaft belegt doch, dass es keinen Gott geben kann. Das ist eine Gedankenfestung. Eine Gedankenfestung ist ein Gedanke, der sich in mir so verfestigt hat, dass ich aus ihm nicht mehr rauskomme. Ich bin da drinnen wie gefangen. So. Atheismus. Völlige Gottesleugnung kann eine Gedankenfestung sein. Eine andere Gedankenfestung kann aber auch sein, ja, ich glaube schon, dass es Gott gibt, aber Gott kümmert sich nicht um diese Welt. Gott hat diese Welt geschaffen und überlässt sie nun einfach sich selber. Kann auch eine Gedankenfestung sein. Eine andere Gedankenfestung kann die sein, ja, ich glaube schon an Gott und dass es ihn gibt, aber Gott greift heute nicht mehr durch Zeichen und Wunder ein. Wir haben ja die Bibel und das reicht uns. Und wichtig ist nur, dass wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und irgendwann wird er wiederkommen und uns erlösen. Und solange das passiert, müssen wir halt gucken, wie wir hier überleben. Es gibt eine ganze Reihe von Gedankenfestungen, die verhindern, dass wir Gott erkennen, wie er wirklich ist. Und wenn du und ich Gott nicht erkennen, wie er wirklich ist, dann haben wir eine falsche Identität. Dann kommen wir nicht in unsere Bestimmung rein, weil wir nicht glauben, dass es eine Bestimmung gibt. Dann leben wir an unserem Erbe vorbei. Eine andere Gedankenfestung kann auch sein, Gott hasst mich. So ein wie mich kann Gott nicht lieben. Was ich getan habe, kann Gott mir nicht wirklich vergeben. So schwach wie ich bin, kann Gott mit mir nichts zu tun haben. Das alles sind Gedankenfestungen. Dinge, die ich mir einrede, die ich immer und immer wieder repetiere in meinen Gedanken, bis sie buchstäblich Festungen sind. Und ich komme nicht mehr raus dort. Und das ist der Kampf, von dem Paulus spricht. Unser Kampf ist nicht fleischlich, sondern geistlich. Der Kampf, um in deine Identität, in deine Berufung, in den Segen, den Gott dir geben möchte, hineinzukommen, findet hier oben statt, in deinem Denken. Machen wir mal weiter. Und nehmen gefangen alles Denken. Unsere Gedanken haben die Tendenz, umherzutreiben. Was passiert, wenn du so schön in deinem Sessel sitzt, in your lazy boy chair, ne? Was passiert mit deinen Gedanken manchmal? Die schwirren so umher. Man denkt mal hier, mal da, mal dort. Und je nachdem, was gerade so los ist, kann es sein, dass dich die Gedanken irgendwo reinziehen. Und dann bist du vielleicht plötzlich so auf dem Selbstverdammnistrip oder du bist auf dem Lusttrip oder du bist auf dem Ablehnungstrip oder du bist auf dem Angsttrip. Und da gibt es so verschiedene Züge, auf die unsere Gedanken dann gerne aufspringen. Und unsere Gedanken haben eine Tendenz, sich gerne mit unseren Gefühlen oder unseren augenscheinlichen Wahrnehmungen zu verbinden. Und ich nehme Gedanken dann gefangen, wenn ich diesen meinen Gedanken, dieses planlose, ziellose Umhertreiben nicht mehr gestatte. Wenn ich mir nicht einfach erlaube, zu denken, was ich will. Oder meine Gedanken einfach so umhergleiten lasse. Sondern wenn ich meine Gedanken diszipliniere. Wenn ich sie an die Leine nehme und sage, ihr habt nicht in jedes Stinkloch reinzuschnüffeln. Ihr habt nicht überall euch rumzutreiben und euch mit jedem Gefühl zu verbinden und abzugeben. Und dann diesen Dreck zu mir zurückzubringen. Machen wir die nächste. Wir nehmen die Gedanken gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Das Gefängnis oder der Korridor, in den ich meine Gedanken anschließend bringe, ist mein Gehorsam gegenüber dem, was Christus über mich sagt. Beispiel: Mein Gedanke gleitet ab in die letzte Woche, wo ich so total versagt habe im Geschäft, wo ich meinen Anschiss gekriegt habe. Und nun bin ich schon dabei, so wieder diese Selbstmitleidsparty zu arrangieren. Ich dekoriere alles schön depressivem Schwarz, mal das Bild meiner Kündigung schon vor die Augen und dass es mir armen Idioten ja immer so schlecht geht. So, und wenn ich meinen Gedanken gefangen nehme, dann sage ich, ich erlaube dir nicht, dass du dich in diesem Szenario aufhältst. Du hast mir jetzt zu folgen, Gedanke, und ich stelle dich dahin, wo Christus ist. Und was sagt Christus über mir? Wenn ich schuldig geworden bin und ich zu ihm komme, wird mir vergeben. Nicht nur vergeben, er wird mich wieder herstellen. Was sagt Christus weiter über mich? Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Also, ich werde stark werden in Christus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich werde es nächstes Mal besser machen durch Christus. Ich werde nicht Schwanz, sondern Kopf sein. Ich werde in meiner Firma aufsteigen, weil Christus es mir sagt. Das ist das, was es heißt, meine Gedanken gefangen zu nehmen in den Gehorsam gegen Christus. Ich erlaube meinen Gedanken nicht mehr, irgendwelchen Müll aufzusaugen und ihn zu mir zurückzubringen, sondern ich ordne meine Gedanken dem unter, was Christus sagt. So, wenn Verdammnis kommt, dann nehme ich den Gedanken und sage, hey, du hast dich dem unterzuordnen, was Christus sagt. Das Gegenteil davon ist, dass ich das annehme, was andere über mich sagen, was ich vielleicht selber über mich denke oder, wie schon gesagt, was der Teufel über mich sagt. Und das ist deine Entscheidung, ob du deine Gedanken gefangen nimmst oder ob du sie einfach treiben lässt. Es ist wie mit Kindern oft. Manchmal ist es so schwer, Kinder zu erziehen. Also ich kann da auch ein Lied von singen. Eigentlich stinkt es dir, du möchtest nicht rummosern, nicht rummeckern, du willst ja auch nicht der Buhmann sein. Und trotzdem hast du eine Verantwortung. Du musst ihnen was beibringen, du hast eine Verantwortung. Vieles begreifen sie noch gar nicht, was du schon längst begriffen hast. Mir ging es ja auch mal so. Dann muss ich immer dran denken, wie es bei mir war. Wenn mein alter Herr mir was gesagt hat und ich gedacht habe, oh, du kannst viel schwätzen an mich. Ne? Und heute weiß ich, dass es gut war. Und jetzt bin ich in derselben Situation. Das Einzige, was mich tröstet, ist immer, dass ich sage, eines Tages werden meine Kinder in derselben Situation sein wie ich. Und dann werden sie vielleicht kommen und mir auf die Schulter klopfen und sagen, hey Papa, heute verstehe ich dich. Okay. Aber du musst, und das ist mit deinen Gedanken, manchmal haben wir mit unseren Gedanken Mitleid, mit uns selber Mitleid. Ach, lass doch den Gedanken ein bisschen, es kann doch nicht schaden. Und dann wundern wir uns, wenn wir so Wackelpudding sind und nichts auf die Reihe kriegen. So, und dieser Vers hier, den wir jetzt gesehen haben, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Dieser Vers zeigt, dass der Kampf um unsere Identität, um unsere Bestimmung, um unser Ziel hier stattfindet. Und hier wird er gewonnen und hier wird er verloren. Er findet nicht statt, indem wir Kreuze zeigen oder Kreuze schlagen oder auf Weihwasserbetten schlafen. Ne? Das alles ist völlig irrelevant. Es findet hier statt. Machst du mal die nächste Folie? Was du heute bist, hat sich gestern in deinen Gedanken entschieden. Können wir darüber mal nachdenken? Können wir das mal laut sagen? Was ich heute bin, hat sich gestern in meinen Gedanken entschieden. Wenn du diesen Satz, den man aufschreibst, mit nach Hause nimmst und darüber nachmeditierst, dann wirst du erkennen, dass es die Wahrheit ist. Was du heute bist, hat sich in deinen Gedanken gestern entschieden. Ich habe in einer anderen Predigt davon gesprochen, dass alle Dinge zweimal geschöpft werden. Das erste Mal in deinen Gedanken und das zweite Mal, wenn du den Gedanken in die Realität umsetzt. Das ist ein geistliches Prinzip. Alles wird zweimal geschöpft. Auch die Welt, du selber warst, bevor du geschaffen warst, sagte Gott schon, warst du auf seinem Herzen. Das ist ein göttliches Prinzip. Und du und ich, wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Das heißt, wir funktionieren genauso, wie Gott funktioniert. Und deine Zukunft schaffst du heute. Und der zweite Satz ist, was du morgen sein wirst, wird sich heute in deinen Gedanken entscheiden. Kann man das auch mal zusammen sagen? Was ich morgen sein werde, wird sich heute in meinem Denken entscheiden. Was du heute von dir annimmst, was du von dir glaubst, die Überzeugungen, die du heute von dir selber hast, werden entscheiden, was du morgen sein wirst. Beispiel, du sagst, ich schaffe es nie. Dann wirst du es auch morgen nicht geschafft haben. Niemand mag mich. Dann wird dich auch morgen niemand mögen. Es sind nicht die anderen, sondern du bist der Autor der Dinge, die morgen passieren werden. Es fängt in deinem Denken an. Der tägliche Kampf, drück mal eins weiter, in dir ist, wem glaubst du nun? Gott und seinem Wort über dir oder deiner Wahrnehmung, deinen Gefühlen oder dem, was andere von dir sagen und denken? Das ist die Entscheidung, die du jeden Tag zu treffen hast. Wem glaubst du? Dem, was Gott über dich sagt, und zwar in allen Belangen deines Lebens, oder dem, was andere über dich sagen, oder der Feind Gottes über dich sagt, deine Gefühle dir sagen, oder du selber. Das ist der Kampf, wo Paulus sagt, wir nehmen unser Denken gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Ich erlaube meinen Gedanken nicht mehr über mich schlecht zu denken, sondern ich erlaube meinen Gedanken nur noch das zu denken, was Gott über mich gesagt hat in seinem Wort. Und das sind gute Sachen. Rückst du eins weiter? Unser Thema heute heißt erneuertes Denken. Der Kernvers ist Römer 12,2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, Denkens. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Mit dieser Welt, im Griechischen steht ja eigentlich auch Kosmos, ist nicht nur die materielle Welt gemeint, sondern vor allen Dingen auch die geistige Welt, die Weltanschauung, in der wir leben. Wir leben ja nicht nur in einer materiellen Welt, wir leben auch in einer geistigen Welt. Und unsere Welt heute hier in Deutschland im Jahr 2002 ist sehr stark durch das humanistische Weltbild geprägt. Humanismus vermischt mit Atheismus. Das ist eine ganz besondere Mischung. Und Paulus sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Stellt euch nicht diesem Denken gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Das ist der Auftrag, den wir haben. Unser Denken muss sich erneuern. Wir müssen lernen, anders zu denken. Ich will dir eins verraten, was dir tagtäglich draußen passiert, ist genau das, dass andere versuchen, dein Denken zu beherrschen. Guck mal die Werbung an. Das ist das beste Beispiel. Hier geht es darum, dass dein Denken beherrscht werden soll. Du sollst in einen bestimmten Modus gebracht werden, in dem du ein funktionierender Customer, ein Geschäfts-, äh, ein, ein, ein Käufer, ein Kunde bist. Darauf zielt das Ganze ab. Der zweite Vers, Altes Testament, genauso wichtig. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Schon interessant, ne? Es ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Ich glaube, das ist einer der mächtigsten Sätze in der Bibel zum Thema Leben in meiner Bestimmung, Leben in meiner Berufung. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Die alte Luther sagt, bewahre dein Herz, denn es ist die Quelle des Lebens. Die englische Übersetzung sagt, guard your heart, bewache es. Wenn wir uns die Welt angucken, dann begreifen wir, was hier gemeint ist. Ich gucke gerne jeden Abend die Nachrichten an. In den letzten Monaten konnte man immer eins sehen, ne? Der DAX. DAX, der hat sich immer tiefer eingegraben. Ne? Und wenn du dann so ein bisschen hinguckst und nachdenkst und überlegst, dann fragst du dich immer mehr, was ist da eigentlich los? Man hat den Eindruck, die Börse funktioniert schon lange nicht mehr auf der Basis von gesunden kaufmännischen Überlegungen oder Verstand und Augenmaß, sondern die Börse ist nur noch ein Spiegelbild von Gefühlen, Gerüchten und Augenschein. Irgendeine Brokerfirma gibt irgendeinen Kommentar raus und ein Kurs springt nach oben oder nach unten. Irgendeine Ratingagentur sagt irgendetwas, der Kurs springt nach oben oder nach unten. Man guckt schon gar nicht mehr auf die Substanz oder das, was wirklich hinter dem Unternehmen steht, sondern man hört nur noch auf Gerüchte. Angst, Hoffnung, Furcht. Und das ist genau das, ne? Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Wie viele Leute sind voll Panik aus ihren Aktien rausgesprungen, haben verkauft, haben Tausende, vielleicht sogar Zehntausende, manche vielleicht sogar Hunderttausende in den Sand gesetzt. Und der Kurs ging dann hinterher lustig nach oben. Weil irgendjemand halt ganz clever, ganz gezielt einen Kurs torpediert und danach pusht man ihn wieder hoch. Das ist nur ein Beispiel. Genauso war es ja in den Boomjahren, wo man auf jedes Gerücht hin nur noch gekauft hat. Ne? Wie wild, man hat seinen Verstand ausgeschaltet, nur noch sich auf Gefühle und Gedanken verlassen. Ja, der macht sie auch und der sagt auch, kauf, kauf, kauf. Und viele haben sich gefreut und reich gemacht und dann ist die Seifenblase geplatzt. Was ich jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Als Christen sind wir so gesegnet, dass wir eben nicht abhängig sind. Auch in Lagen wie jetzt, wo wir scheinbar so in einem wirtschaftlichen Loch sitzen. Gerade als christliche Geschäftsleute, als christliche Unternehmer und als christliche leitende Angestellte, was auch immer, sollten wir eigentlich diejenigen sein, die ein positives Herz haben, die sagen, mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Wir lassen uns nicht von diesen Gefühlen einwickeln. Und genauso ist es auch bei Christen. Die meisten Christen werden von Launen, Gefühlen oder Rückblicken in der Vergangenheit angetrieben. Sie glauben an Gott. Irgendwo tief in ihrem Herzen existiert Gott. Ja, es gibt einen Gott, natürlich, klar. Ich habe ja auch mal vor 40 Jahren was erlebt, ne? Aber alles ist so weit weg und schon so lange, lange her. Ihr Herz ist weit weg. In ihrem Leben erfahren sie sehr wenig von Gott. Warum? Weil ihr Denken nicht erneuert ist. Sie leben in dieser Welt. Sie sind dieser Welt gleich. Sie fühlen wie die Welt. Sie denken wie die Welt. Sie reagieren wie die Welt auch. Weil sie Gott nicht kennen, weil Gott nicht wirklich in ihrem Herzen ist, weil sie nicht wissen, wer sie sind, fummeln sie genauso rum. Sie fühlen und denken immer noch in den alten Mustern, die sie von Kind an gelernt haben. Sie leben in ihren alten Identitäten, Ich bin schwach, ich bin Hauptschüler, ich habe nur einen armseligen Job, ich komme aus einem schlechten Umfeld, ich bin ja nur Putzfrau, ich bin arbeitslos, ich bin dies, ich bin das. Reaktives Verhalten. Gott sieht dich so nicht. Gott sieht dich anders. Du bist ein kostbares, herrliches, wunderbares Kind. Und Gott hat großartige Pläne für dich. Die Bibel ist voll von Geschichten, wo Gott den Kleinen, den Durchschnittlichen, den Schwachen erhebt. Und nicht einfach so, ja, den könnte ich mal, sondern Gott guckt schon sehr genau, ob diejenigen auch bereit sind, im Glauben voranzugehen. Ein David war völlig verachtet in seiner Familie. Er war so verachtet, dass er der Einzige war, der draußen die Schafe gehütet hat, als der Prophet ins Haus kam, um den neuen König in Israel zu suchen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Ablehnung. Alle sind zu Hause, nur ich, der Depp, der Siebte, der Letztgeborene. Ich bin so minderwertig, dass ich draußen bleiben muss, obwohl ich auch ein Sohn bin, die Schafe hüten muss. Sein Vater hat ihn eigentlich nicht geschätzt und gemocht. Er war der Laufbursche. Aber Gott erwählt ihn. Aber es war nicht so, dass Gott einfach sagt, so, und jetzt kriegst du den Mantel und die Krone auf, sondern Gott ruft ihn. Und das Erste, was passiert, dass er ihn in den Kampf gegen Goliath ruft. David bewährt sich. David muss sich bewähren. Und das ist das, was Gott mit jedem potenziell hier, der hier sitzt, machen kann. Es gibt Berufungen für dich, große Berufungen. Aber sie fallen dir auch nicht wie ein Pfund Butter in den Schoß. Du wirst gegen Goliath antreten müssen. Aber Gott ist mit dir. Und du wirst gewinnen. Jawohl. Danke für das Amen. Viele leben in Opfermentalität. Ich bin immer der SCH. Immer werde ich übergangen. Keiner liebt mich. Man nimmt mich einfach nicht wahr. Ach, wenn sich doch nur die Umstände mal ändern würden. Wenn ich doch nur so wäre wie der, dann wäre alles anders. Zu mir ist Gott nie so gut wie zu Bruder X oder Schwester F. Ich bin immer nur das Schlusslicht. Woher kommt das? Es kommt und entsteht in unserem Denken. Opfermentalität entsteht, indem wir permanent in die Vergangenheit schauen. Wir schauen permanent zurück, was uns damals passiert ist. Und wir glauben, dass das auch unsere Zukunft bestimmt. Und oft haben uns auch unsere Eltern, unsere Verwandten oder was wir bei anderen beobachtet haben, das sind die Regeln. Ja, bei dem ist auch nie besser geworden. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Es gibt so schreckliche Sprichwörter in unserer Kultur. Und das ist nichts weiter als Flüche und keine Sprichwörter. Ich muss mich bis heute noch gegen dieses Sprichwort wehren, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist eine Lüge. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Ich kann mich ändern und wenn ich 50 oder 60 bin, ich kann mich ändern, wenn ich will. Ich kann eine neue Persönlichkeit werden, wenn ich will. Ich kann meine alte Persönlichkeit überwinden, wenn ich will. Weil Gott mit mir ist, weil Gott vor mir hergeht. Es gibt keinen Grund, sich nicht ändern zu können. Und diese Aussagen, sagt ihr eins, die sind nur dazu da, um dich zu lähmen und dich in deinem alten Leben gefangen zu halten, festzuhalten. Es ist wie ein altes Kleidungsstück, das wir tragen, auf dem wir dann so einen Fisch aufgenäht haben. Ja, viele Christen laufen genauso rum, in zerlumpten, alten Kleidern, und da ist der Fisch drauf, ne? Und deswegen haben so viele Menschen draußen Ekel vorm Christentum, weil sie sagen, was, so? So will ich nicht werden. Nein, danke. Guck dir doch an, das sind doch Loser, das sind freudlose Versager. Und man muss manchmal sagen, in vielem hat die Welt einfach recht. Wenn du dir viele Christen anguckst, das ist nicht Gottes Idee vom Christsein. Gottes Idee vom Christsein ist, dass Christsein attraktiv und anziehend sein soll. Das heißt nicht, dass wir alle gesteilt sind, ja, aber dass wir attraktive, anziehende Persönlichkeiten sind. Dass unser Leben etwas ausstrahlt. Dass Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, sagen, hey, du bist so total anders. Was ist das? Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, kennen wir ihn so nicht mehr. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Bist du eine neue Kreatur? Bist du neu geworden? Wir sollen uns selbst und auch unseren Nächsten nicht mehr durch die Brille des alten, unchristlichen Menschen anschauen. Das will uns dieser Vers sagen. Wir kennen von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Ich beurteile den anderen nicht mehr, wie ich ihn früher beurteilt habe. Und ich beurteile mich auch nicht mehr so, wie ich mich früher beurteilt habe. Und auch Christus soll ich so nicht mehr sehen, sagt Paulus. Viele haben noch das alte Gottesbild in ihren Köpfen. Ein ferner Gott, ein harter Gott, ein richtender Gott. Ein Gott, der an Kerzen und Kruzifixen und Weihwasser und sonst was interessiert ist. Ist jemand in Christus, ist er neue Kreatur. Paulus sagt, wir sind etwas völlig Neues geworden, eine völlig neue Schöpfung. Gottes Geist lebt nun in dir. Und wenn du lernst, diesen Geist zu hören und wenn du lernst, diesem Geist in dir Platz zu geben, dann wird er dich und vor allen Dingen dein Denken immer mehr verändern. Und das kostet Zeit. Das braucht Zeit. Und das bedeutet, dass du Gemeinschaft mit diesem Heiligen Geist in dir haben musst, dass du Gemeinschaft mit Gott in dir haben musst. Aber der Lohn ist groß. Du wirst ein neuer Mensch werden. Du wirst ein völlig neuer Mensch werden. Menschen, die dich vielleicht 10 Jahre nicht mehr gesehen haben, werden sagen, was ist mit dir los? Du bist ja eine völlig andere Persönlichkeit geworden. Das ist das, was Gott mit dir machen will. Und nicht, ah ja, der Karl-Heinz, der ist schon so eine Sekte da. Nein, es war schon immer so ein Spinner, gell? Hat er mich mal heute gesehen. Ne? Hey, das ist es nicht. Wir wollen mal ein bisschen verstehen, wie unser Denken zustande kommt, unser negatives Denken. Machst du mal die nächste Folie? In Galater 5,17 hat der Apostel Paulus was Interessantes gesagt. Das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ein wichtiger Vers. Was bedeutet das? Das Fleisch ist dein Körper, ist gleichzeitig der alte Mensch, wie es die Bibel sagt. Der Heilige Geist wohnt in dir. Gott selber wohnt untrennbar in dir. Was passiert jetzt? Die beiden, Fleisch und Geist, kämpfen gegeneinander. Und in der Mitte stehst du. Deine Seele. Paulus beschreibt ja den Menschen im Neuen Testament ab und zu so in dieser Dreiteilung. Körper, Seele, Geist. Der Körper, hier, ne, den kann man sehen. Die Seele, das ist dein Ich. Das bist du. Deine Personalität. Und der Geist, das ist das, was Gott dir geschenkt hat. Das ist das Neue in dir. Das ist der göttliche Funke in dir. Das ist das, was dich zu einem Sohn oder zu einer Tochter Gottes macht. Das, was dich permanent zum Guten und Besseren hinzieht. Das, was dich permanent verbessern möchte. Das, was dich immer wieder, wenn du gesündigt hast, auch zum Kreuz zurückzieht. Das, was dich zum neuen Menschen machen wird. Und deine Seele, das bist du. Und das Fleisch ist nun in einem ständigen Streit gegen den Geist. Zum Beispiel sagt der Geist Gottes zu dir, vergib. Jemand hat dich blöd angemacht, dumm angelabert. Du hast es gehört mit deinem Ohr. Der Geist Gottes sagt, vergib ihm. Was sagt dein Fleisch? Hey, fühlst du nicht den Schmerz? Fühlst du nicht die Demütigung? Räche dich! Und du stehst dazwischen mit einem reichlich dummen Gesichtsausdruck und sagst, das mache ich jetzt. Und du musst entscheiden. Wem ordnest du dich unter? Wem ordnest du deine Gedanken unter? Weiter. Der Geist Gottes sagt dir durch den Rainer, gib großzügig ins Opfer. Ich werde für dich sorgen. Dein Fleisch sagt, hey, sei vorsichtig. Hast du nicht gehört? Was weg ist, ist weg. Der Geist Gottes sagt zu dir, fürchte dich nicht vor dem, was dich umgibt. Dein Fleisch sagt mit dem Auge, siehst du nicht, wie aussichtslos die Lage um dich herum ist? Der Geist Gottes sagt dir, ich liebe dich. Ich habe einen großartigen Plan mit dir, dein Kind. Dein Fleisch sagt, hey, denk an die Vergangenheit. Niemand hat dich dort geliebt. Niemand hat sich um dich gekümmert. Erwarte nicht zu viel, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Kennst du das? Das ist der Kampf, der sich abspielt in dir. Das Fleisch streitet gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch. Die beiden sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Erneuertes Denken. Wem ordne ich mein Denken unter? Dem Fleisch? Meinem alten Menschen? Und das Fleisch wird immer zu dir sprechen durch das, was du hörst, durch das, was du siehst, durch das, was du fühlst. Das ist der geistige Kampf, in dem wir stehen. Das sind die Gedankenfestungen, die wir zerstören sollen. Diese negativen Gedanken bestimmen unsere Identität und Berufung. Und genau die Gedanken sollen wir gefangen nehmen. Und demgegenüber ist das Wort Gottes. Das Wort spricht durch die Predigt, durch Kassetten, durch gute Bücher. Wem wendest du dich zu? Mit wem verbringst du mehr Zeit? Mit deinen Ohren, Augen und Gefühlen oder mit dem Wort Gottes? Was haben wir am Anfang gelesen? Erneuert euren Sinn. Du bist groß geworden hier. Wenn du dich mit 18 Jahren bekehrt hast, dann hast du 18 Jahre lang hier gelebt. Und Gott will, dass du anfängst, hier zu leben. Paulus sagt, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen sollen. Weißt du, was ein Gefängnis ist? Ein Gefängnis ist ein Ort, aus dem es kein Entkommen mehr geben sollte. Du solltest deine Gedanken so gefangen nehmen, dass sie nicht mehr umherwandern und umhertreiben können und sich mit deinem Fleisch verbinden. Es gibt zwei Gefängnisse für deine Gedanken. Ein Gefängnis führt in die Freiheit und eins führt in die Gefangenschaft. Wenn du deine Gedanken Gottes Gedanken unterordnest, dann sind sie im Willen Gottes gefangen. Und die werden sich immer mehr zum Guten hin verändern. Das heißt, sie wandern nach darüber. Du wirst dich nicht mehr länger hier vom Fleisch dominieren lassen, sondern du wirst immer mehr lernen, was der Geist Gottes dir sagt. Deine Seele ist nämlich dazu berufen, sich nicht dem Fleisch unterzuordnen. Was ist es? Morgen, der Wecker klingelt. Ich sollte vielleicht ein bisschen Bibel lesen. Mein Fleisch sagt, ach, wir sind doch noch so müde, das Bett ist so warm und draußen regnet, jetzt hörst du es nicht und es fühlt sich kalt an. Und der Geist sagt, hey, ich möchte helfen, dass du ein neuer Mensch bist, dass sich dein Denken erneuert. Ja, aber wir können das auch übermorgen machen, da scheint die Sonne wieder, habe ich gehört. Ne? Das ist die Entscheidung, die du triffst. Und wenn du immer nur da lebst, dann wirst du auch von dort immer nur deine Ernte haben. Das ist das, was, by the way, die Christen manchmal auch sagen, ein fleischlicher Christ. Das hört sich so abgedroschen an, aber es stimmt schon. Gott hat gute Pläne mit dir. Der Teufel wird dir konstant durch dein Fleisch sagen, dass du dabei verlierst. Du verlierst Unabhängigkeit, Freude, Harmonie, Frohsinn. Es wird nicht mehr so sein wie der Vergangenheit. Aber schau dir doch mal deine Vergangenheit an. Möchtest du ewig so weiterleben? Oder möchtest du nicht so leben? Wie wir das immer sehnsüchtig in der Bibel lesen. Und wir proklamieren das endlos. Ja, wenn die Erweckung kommt, oh, wenn die Wunder kommen, oh, wenn die Zeichen kommen. Gott möchte, dass du da reingehst. Und nicht nur in Träumen davon lebst. Das ist das gute Gefängnis. Wenn du in dieses Gefängnis mit deinen Gedanken reingehst, die Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen führst, wirst du frei werden. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wenn du so weiterlebst wie bisher, dann kommst du ins zweite Gefängnis. Das Gefängnis für deine Gedanken wird dann der Kerker deines Fleisches sein. Dein Denken wird vom Fleisch dominiert, von den natürlichen Sinnen und Empfindungen. Du wirst gefangen sein im menschlich Machbaren. Du wirst unfähig sein, an Wunder glauben zu können. Du wirst immer mehr unfähig sein, zu glauben, dass Gott noch etwas Außergewöhnliches tun kann in deinem Leben. Du wirst sein wie ein kleiner Korken auf dem wilden Meer, der hin und her geworfen wird von seinen Gefühlen. Du hast keinen Boden unter den Füßen. Mal bist du gut drauf und dann bist du wieder zu Tode betrübt. Mal bist du gut drauf und wieder zu Tode betrübt. Das ist nicht das Leben, was Gott für dich bestimmt hat. Aber wenn du in dieser Welt lebst, wird das Fleisch zu einem Kerker für deine Gedanken. Und es wird dich nur versorgen durch das, was du fühlst, was du hörst und siehst. Und da ist kein Platz für Gott. Und viele Christen leben immer noch mit einem nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Persönlichkeit in diesem Gefängnis, weil ihr Denken nicht erneuert ist. Kein neues Denken. Weil sie nicht wissen, wer sie wirklich sind, was Gott ihnen schenken möchte. Weil sie sich keine Mühe geben, es herauszufinden. Es ist ihnen zu mühsam, dafür zu kämpfen. Sie wollen nur ihre Ruhe, wollen gerade so überleben und hoffen, eines Tages irgendwie in den Himmel zu kommen. Letzte Predigt, ne? Die Victims, die Opfer, die Camper. Oh, wir bauen uns einen Campingplatz. Ist auch schön, wenn man nur den Gipfel sieht aus der Ferne. Jeden Tag guckt man drauf, träumt, wie schön es da oben wäre. Aber man scheut den Aufstieg. Diesen Christen ist es auch völlig egal, welches Zeugnis sie der Welt geben. Alles dreht sich nur um sie. Und gesteuert werden sie von dem, was sie fühlen, hören und sehen. Von da drüben kommt sehr wenig. Machst du mal die nächste Folie? Die nächste Folie? Okay. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Das sind genau die Leute, die ihr Denken nicht erneuern. Sie verlassen sich auf Menschen. Sie verlassen sich auf sich selber, sie verlassen sich darauf, dass andere die Umstände ändern. Was passiert? Die Ernte? Er wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste. Er wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern wird bleiben im dürren Land, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Das ist genau der Aufenthaltsort, an dem viele Christen leben. Im dürren Land, in der Wüste, fern von den guten Dingen. Und das sind die Christen, die dann so einherlaufen mit ihrem Fischaufkleber, die andere abschrecken, mit Gott nichts erleben, Gott dafür verantwortlich machen, den Pastor dafür verantwortlich machen, die Gemeinde dafür verantwortlich machen, nur sie selber sind natürlich nicht verantwortlich. Sie sind immer nur die Opfer einer gigantischen globalen Verschwörung. Deine Gedanken kommen aus deiner Seele und nicht aus deinem Geist. Und Gedanken haben die natürliche Tendenz, sich mit deinem Fleisch zu verbinden. Und du musst lernen, deine Seele dem Geist Gottes unterzuordnen. Und wenn dein Gefühl sagt, dann musst du zur Bibel gehen, die Hurra sagt. Und dann gibst du deiner Seele einen geistlichen Arschtritt, dass es kracht. Und du sagst, ich erlaube dir nicht, dich hängen zu lassen. Das geht. Ich bin Morgenmuffel. Aber ich habe es wirklich in den letzten Jahren geschafft, morgens manchmal schon viel, viel fitter zu sein. Ja? Danke. Ihr könnt gerne vorbeikommen von meinem Haus, in einem schön beheizten Wagen mal Position beziehen. Ich bin oft früh unterwegs dann auf meinem Flugplatz und bete. Tja. Okay, aber das ist ja nur eins. Ne? Ich dusche auch kalt manchmal. Okay. Was ich dir sagen möchte ist, das braucht Zeit und Training. Es geht nicht von heute auf morgen. Sei geduldig mit dir. Machst du mal das nächste? Wir sind auch gleich fertig. Wie kommen wir praktisch zur Erneuerung unseres Denkens? Und das sind keine geheimen, ganz geheimen Formeln, die nur ganz wenige Eingeweihte verstehen. Es sind ganz schnöde, simple, einfache Sachen. Die Wahrheit ist oft zu einfach für unseren verwöhnten Intellekt. Wie kommen wir zur Erneuerung unseres Denkens? Punkt 1. Lies die Bibel. Kennt ihr, da war mal eine Frau bei uns in der Veranstaltung, da hatten wir so einen großen Propheten und die ist ihm hinterhergehechtet. Ne? Immer wenn er gebetet hat, war sie schon da gestanden und da ist sie ihm noch hinterhergerannt in den VIP-Raum fast und hat gesagt, Bruder, hast du ein Wort für mich vom Herrn? Und er guckt sie an und sagt, ja, lies deine Bibel. Lies die Bibel. Höre gute Predigen. Es ist schön, dass du hier im Gottesdienst bist. Du wirst hier gesegnet mit guten Predigen. Höre gute Kassetten. Werde ein Freund von Michael Ort. Ne? Er hat gute Kassetten zu verkaufen. Als Silvan und ich junge Christen waren, ich sag's euch, die ersten 5 Jahre haben wir damit verbracht, Bänder über Tonbänder über Tonbänder anzuhören. Die Maschine rannte von morgens bis abends in der Wohnung und im Auto und wo immer eine Möglichkeit war. Und wir haben so viel gelernt. So oft bist du im Auto, musst Strecken fahren. Anstatt irgendwelche komische Musik, wirf doch mal eine gute Predigtkassette rein. Du hörst hier eine tolle Predigt. Du gehst raus, ich garantiere dir, in 2 Tagen weißt du nicht mehr, was hier gesagt wurde. Wenn du aber eine Kassette hast und hörst du die unter der Woche noch 2-3 Mal an, dann bleibt viel Wichtiges hängen. Gibt auch CDs seit Neuestem. Ne? Weiter. Gib Gott Raum und Zeit, zu deinem Herzen zu reden. Nimm dir mal Zeit, in die Natur rauszugehen und bitte Gott, zu dir zu sprechen. Nimm dir ein Blöckchen mit oder einen Palm und dann schreib mal auf, was Gott so zu dir redet. Und wenn du das eine Weile übst, wirst du lernen, wie Gott spricht. Was Gott zu sagen hat und nicht, was deine blöden Gedanken zu sagen haben. Lerne Gottes Verheißungen über dich auswendig. Proklamieren. Ja, ich weiß ja nicht, wo die stehen. Ich habe ja keine Ahnung, was in der Bibel steht. Ich weiß ja nicht mal, wo das Alte und das Neue Testament ist. Das habe ich schon gehört. Wenn du nicht weißt, wo die Verheißungen stehen, dafür gibt es Leiter. Dann frag deine Leiter, frag deinen Pastor. Das ist so wichtig. Schreib dir auf, was Gott Gutes über dir sagt und was er dir in seinem Wort versprochen hat. Die meisten von uns haben PC zu Hause oder auch in der Arbeit. Schreib dir doch mal auf, was du an Gutem entdeckt hast. Und dann liest er das immer wieder durch. Sag es mehrfach am Tag laut auf. Das ist biblisch. Du bist dein bester Zuhörer. Du hörst den ganzen Tag, Entschuldigung, meine harte Sprache, Scheißdreck. Ja? Und du lässt es an dich ran. Warum sollst du nicht auch mal was Gutes hören, was Gott über dich zu sagen hat? Und wenn es dir kein anderer sagt, dann sag's dir doch bitte schön selber. Ja. Proklamier's laut. Lern zum Beispiel mal Bibelverse in die Ich-Form zu übersetzen, so dass du das so aussprichst, wie wenn du der Betroffene bist. Das hat eine gewaltige Veränderung bewirkt. Wenn du das immer wieder machst, wird sich dein Denken verändern. Denn dein Denken ist nur so geworden, weil du 15, 18, 30 Jahre lang dem Schamott anderer Leute oder dir selber zugehört hast. Und genauso kann sich dein Denken auch in eine gute Weise verändern, wenn du anfängst und dem Wort Gottes erlaubst, dein Denken über dich zu verändern. Wenn du nicht mehr in Kategorien von Niederlage und Minderwertigkeit über dich denkst, sondern in den Kategorien, wie Gott über dich spricht. Dass er dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, mein herrlicher Sohn, meine herrliche Tochter. Ich habe wunderbare Pläne für dich. Ich liebe dich. Was, wenn wir das hören, das Erste in uns ist sofort aggressives inneres Aufstehen. Das kann gar nicht sein. Das ist Alte Testament. Das gilt nur für Israel. Ne? Es ist interessant, wie wir das Gute, was Gott uns sagt, wir haben sofort 1000 Ausreden dagegen. Warum? Weil wir so konditioniert worden sind. Weil man es uns so beigebracht hat. Wir sind ja gar nicht würdig, wir sind nicht wert und so wie wir sind. Es ist eine Lüge. Denke daran, dein altes Denken ist über viele Jahre in dich hineingekommen. Es braucht auch etwas Zeit, das neue Denken aufzunehmen. Erwart nicht, dass du heute Abend Psalm 23 proklamierst und morgen ist die ganze Welt rosa. Aber tu es täglich, täglich, täglich. Gott belohnt die Treue. Ohne Input gibt es keinen Output, ohne Saat keine Ernte. Wenn du nichts reinfüllst, kann auch nichts rauskommen. Wenn du Gottes Wort nicht in dich reinlässt, kann Gottes Wort auch keine Ernte in dir bringen. So einfach ist es. Sei fleißig, igitt, beständig und diszipliniert. Ah! Das sind Worte, die haben in unserer heutigen Kultur, hören wir lieber nicht. Ne? Das ist ja Drittes Reich, ne? Das hört sich also fast nach Nationalsozialismus an. Ne? Fleißig, beständig und diszipliniert. Das sind Tugenden, die wir wieder lernen müssen. Im Wort Gottes stehen sie. Und im Umgang mit dem Wort Gottes lohnt es sich, fleißig, beständig und diszipliniert zu sein. Ich bin eigentlich vom Naturell her eher undiszipliniert, ja. Aber Gott ist dabei, mir Disziplin beizubringen. Dafür habe ich auch eine Frau, ne? Und wenn du darin hinfällst, das passiert uns allen. Wir alle haben einen blöden Tag manchmal, wo alles schief geht. Manchmal sogar eine blöde Woche. Aber dann hör auf, dich mit Selbstmitleid zu besudeln und einzucremen, sondern dann steh wieder auf und schüttel das ab und sag, okay, mir ist vergeben, ich bin gereinigt und jetzt geht's weiter. Am Montag geht die Sonne wieder auf. Gottes Ziel mit dir ist ein erfülltes Leben auf biblischem Niveau. Und biblisches Niveau bedeutet, du bist nichts weniger als sein Kind. Er möchte dir Zufriedenheit geben, dass du zufrieden bist, sagen kannst, ey, ich bin glücklich. Er möchte dir Glück schenken. Glück heißt, ich bin glücklich. Gott möchte dir Wohlstand geben. Wohlstand heißt, es geht mir gut. Das heißt nicht zwangsläufig ein Milliardär zu sein, aber es geht mir gut. Ich habe keinen Mangel. Gott möchte dir Gesundheit schenken. Gott will dir keine Krankheit schicken. Gott möchte dir Erfüllung geben, ein erfülltes Leben, ein Leben, von dem du sagen kannst, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich bin in meiner Berufung. Dein Leben soll ein sichtbares Zeugnis werden für Nichtchristen und sie anreizen, auch Christ zu werden. Und ich sage dir eins, dieses Leben wird Höhen und Tiefen haben. Aber die tiefen Täler, in die wir hineinkommen, sind nicht dazu da, dass wir für immer in ihnen kampieren. Gott hat zu David nicht gesagt, schlag dein Zelt im dunklen Tal auf, sondern Gott hat gesagt, marschier durch. Und ich werde bei dir sein. Und dieses dunkle Tal ist nur eine Durchgangsstation zu einer noch größeren Höhe. Ihr habt die Predigt letzten Sonntag gehört. Nach jeder Wüste kommt eine größere Herrlichkeit. Die Wüste ist ein Ort der Vorbereitung für etwas noch viel Größeres. Und deswegen haben wir keine Theologie, die uns lehrt, wir kampieren in den Tälern des Schreckens. Oh, wir gehen durch. Ich möchte mit uns jetzt am Schluss eine Proklamation sprechen. Gut. Ihr müsst jetzt auswendig lernen, genau. Ihr dürft hier erst nach Hause, wenn ihr die auswendig gelernt habt. Ne? Okay. Seht ihr, deswegen habe ich gesagt, kommt nach vorne, dann könnt ihr sie besser lesen. Die gibt's übrigens auf der Maintain Your Faith-Konferenz. Schön im A6-Format kannst du in deine Bibel einkleben. Proklamationen sind etwas, was früher die alte Kirche hatte in Form von Glaubensbekenntnissen. Das hat man laut ausgesprochen und in dem Aussprechen hast du zugehört. Und weil es in der Ich-Form war, hat es dich getroffen. Und wenn du das immer und immer wieder tust, ist es etwas für dich wie eine persönliche Verfassung, eine Constitution. Du weißt, wer du bist. Was wir hier proklamieren, hat alles Wurzel und Ausgang in der Bibel. Es ist alles aus Bibelversen, aber es ist umgeschrieben. Bei dem Zettel, den ihr auf der Maintain Your Faith kriegen könnt, da sind die Bibelverse alle unten drunter. Wollen wir es mal zusammen einfach versuchen? Wer es nicht lesen kann, spricht mir einfach nach. Ich bin geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Ein Kind des ewigen Königs. Von ihm erwählt und gewollt vor meiner Geburt. Er kennt alle meine Tage, auch jene, die noch vor mir liegen. Deshalb kann ich ihn nie enttäuschen. Furcht und Verdammnis haben keinen Zugang zu meinem Herzen, denn Gott ist für mich. Wo immer ich falle, stehe ich wieder auf und empfange Vergebung. Nichts und niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Nicht einmal ich selbst, denn ich gehöre mir nicht mehr selber. Mein Leben hat ein Ziel, eine Bestimmung und Erfolg. Denn ich gehe in den Wegen, die Gott für mich vorbereitet hat und werde darin gesegnet sein. In ihm bin ich mehr als ein Überwinder. Ich vermag alles durch Jesus, der mir Kraft gibt. Alles ist mir möglich, wenn ich ihm glaubend vertraue. Wüsten, dunkle Täler und schwere Zeiten werden mich stärker und nicht schwächer machen. Sie sind Durchgänge zu größeren Herrlichkeiten. Denn Gott, mein Vater, hat gute Gedanken über mein Leben. Ich bin, was Gott sagt, dass ich bin. Ich werde besitzen, was Gott sagt, dass ich besitzen soll. Ich werde tun, was Gott sagt, dass ich tun kann. Ich stelle mich nicht mehr dieser Welt gleich, sondern ändere mich durch Erneuerung meines Denkens. Ich achte auf meine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen mein ganzes Leben. Amen. Lass uns noch kurz beten. Vater, wir beten, dass du jetzt dieses Wort zu unserem Herzen bringst. Vater, es war viel, aber ich bete, dass du für viele von uns hier im Raum Details und einzelne Portionen herausnimmst und sie jetzt in unser Herz hineinlegst, Vater. Wir beten, dass dein Wort nicht gestohlen wird, Vater, wenn wir diesen Raum verlassen, wenn wir durch die Woche gegangen sind. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir beginnen, eine Identität einzunehmen, die du uns gegeben hast. Dass wir erkennen, dass wir eine Bestimmung in dir haben. Und ich bete, dass du uns hilfst, Vater, dieses Denken, dieses neue Denken in uns zu verwirklichen. Vater, hilf uns dabei, dass wir aufhören, uns vom Fleisch dominieren zu lassen. Dass wir aufhören, uns durch den Augenschein, durch das, was wir hören und sehen, mit unseren natürlichen Sinnen bestimmen und dominieren zu lassen. Lehr uns, Heiliger Geist, mehr und mehr deinem Wort zu glauben. Mehr und mehr dem zu glauben, was du sagst. Lehr uns, aus dem Boot zu steigen, dem Boot der eigenen Erfahrung, dem Boot des Fleisches, dem Boot menschlicher und falscher Sicherheit und auf das Wasser des Glaubens zu gehen. Lehr uns, Vater, mehr und mehr zu erfahren, wie dieses Wasser uns mehr und mehr tragen wird. Mach uns Mut, Jesus, dass du mit uns auf dem Wasser bist. Und selbst wenn wir bei dem Versuch, auf dem Wasser zu gehen, versinken, bist du da und hältst uns, wie du Petrus gehalten hast. Und du baust unseren Glauben auf, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Vater, wir wollen uns heute zur Treue verpflichten, deinem Wort gegenüber. Wir beten, dass du uns mit Ausdauer segnest, mit Treue gegenüber deinem Wort, Vater. Dein Wort wie ein Bergwerk zu durchdringen, die Schätze, die in deinem Wort sind, zu heben. Vater, ich bete, dass du durch den Heiligen Geist jedem hier im Raum neu die Bibel aufschließt, ihm Verheißungen zeigst, die er für sich persönlich nehmen kann. Vater, ich bete, dass dein Wort, dein Wille und deine Liebe mehr und mehr unser Handeln und unser Denken dominiert. Sonst lass uns jetzt heute mit deinem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft, entlass uns mit einer neuen Vision für unser Leben, Vater. Entlass uns mit neuer Hoffnung, Vater, dass unser Leben einen guten Ausgang finden wird, ein gutes Ende finden wird. Entlass uns mit der Hoffnung, Vater, dass egal wo wir stehen, Änderung möglich ist. Egal wie alt wir sind, Vater, Änderung ist möglich. Denn alles ist möglich dem, der an dich glaubt. Und wir vermögen alles durch dich, Christus, der du uns mächtig machst. Wir lieben dich dafür, wir danken dir dafür und beten in Jesu Namen. Amen. Halleluja. So, Silvia wird noch, bevor wir auseinandergehen, noch für die Stadt mit uns beten. Wir wollen das